Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. In der heutigen Ausgabe am Mittwoch, den 12. Februar 2014, begleitet euch Mathieu. In der kommenden halben Stunde wird es um folgende Themen gehen. Wie ist die Situation der Flüchtlinge in Tunesien ein halbes Jahr nach der Schließung des Wüstencamps Shusha? Und welche Dämme gibt es noch gegen den Anbau des Genmais 1507 in der EU? Doch zunächst die Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Genmais für Europa mit Deutschlands Segen. Am gestrigen Dienstag hat der Europarat sich nicht zu einem Nein gegen den Genmais 1507 durchringen können und übergibt damit die Entscheidung an die Bürokraten von der Europäischen Kommission. Diese haben bereits angekündigt, dass sie der Zulassung für das breitbandherbizidresistente Maiszüchtung der US-Rüstungskonzerne Dow und DuPont positiv gegenüberstehen. Die Kommission würde sich mit einer Entscheidung für die Zulassung gegen das Europäische Parlament stellen, das sich am 16. Januar noch explizit gegen die Zulassung von 1507 aussprach. Obwohl sich im Europarat eine Mehrheit von 19 von 28 Mitgliedstaaten gegen die Zulassung aussprach und lediglich 5 dafür stimmten, reichte dieses Abstimmungsergebnis nicht für eine qualifizierte Mehrheit, die die Zulassung durch den Rat blockieren würde. Der deutsche Agrarminister enthielt sich der Stimme. In Deutschland wurde der Anbau gentechnisch modifizierter Organismen über Jahre kritisch begleitet und nicht zuletzt durch zahlreiche Genackerbesetzungen und freiwillige Feldbefreiungen beendet. Europaweit gibt es eine deutliche Ablehnung der agroindustriellen Pläne. Verschärfen könnte sich die Situation durch die Einführung des TTIP-Freihandelsabkommens zwischen Europa und den USA. Vorschlag für Saatgutrecht zurückgewiesen. Der federführende Agrarausschuss des EU-Parlaments hat sich gestern mit 95%iger Mehrheit, also 37-2 Stimmen, gegen den Vorschlag der EU-Kommission für eine neue Saatgutverordnung gewendet. Nun bleibt zu hoffen, dass das Plenum des Parlaments noch vor dem Ende der Legislaturperiode diese Zurückweisung bestätigt. Die Saatgutkampagne fordert das Parlament auf, die Kommission zu beauftragen, ein zeitgemäßes Saatgutrecht zu formulieren. Ein zeitgemäßes Saatgutrecht würde verschiedene Punkten Rechnung tragen, zum Beispiel der Bedeutung der Kulturpflanzenvielfalt, der Ökozüchtungen und der bäuerlichen Rechte auf Umgang mit Saatgut sowie Transparenz von Züchtungsmethoden. Außerdem sollte lokales und traditionelles Saatgut von den Regelungen ausgenommen werden, wie Andreas Rickeberg von der Saatgutkampagne gegenüber Radio Dreieckland fordert.
Ja, also samenfeste Sorten, die im Public Domain sind, sollten nicht kontrolliert werden, vor allen Dingen nicht den hohen Aufwand haben, weil da würde unserer Ansicht nach ein einfaches Produkthaftungsrecht reichen. Und zumal ist das dann auch Saatgut, was eher lokal gehandelt wird. Ja. Also wenn landwirtschaftliche Betriebe das für den Eigenbedarf oder für die Nachbarn machen, da kann man sich es einfach nicht leisten, schlechte Sachen zu verkaufen.
Geheimabstimmung gegen Änderungen des Abtreibungsgesetzes gescheitert. Gestern stimmte das spanische Parlament auf Antrag der Sozialisten darüber ab, ob die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes ausgesetzt werden soll. Dadurch wollten die Sozialisten den weiblichen Abgeordneten der regierenden Volkspartei die Möglichkeit geben, sich unabhängig vom Fraktionszwang entscheiden zu können. Allerdings scheiterte die Strategie, denn 183 Abgeordnete stimmten für die Fortsetzung des Gesetzgebungsprozesses. Die Regierung plant, Abtreibungen nur noch bei Vergewaltigungen oder direkter Gefahr für die Gesundheit von Mutter oder Kind zu erlauben. Diese Faktoren müssen von 2 Ärzten unabhängig bestätigt werden, bevor eine Abtreibung durchgeführt wird. Wer hinter dieser Verschärfung des Abtreibungsrechts steht, erklärt uns Paula Rios von der galizischen Plattform für das Recht auf Abtreibung.
Diese Konterreform ist nichts als eine Antwort auf die Forderungen der christlichen Kirche in Spanien in den letzten Jahren. Die Kirche in Spanien hat Dinge wie die Homo-Ehe nie akzeptiert, genauso wenig wie die Entscheidung von uns Frauen über unseren eigenen Körper. Deswegen hat sie Druck auf die konservative Regierung ausgeübt und gedroht, ihr die Unterstützung zu entziehen, wenn sie nicht die Gesetze zurückzieht, die Verbesserungen für die Bürgerinnenrechte bedeuten, für Homosexuelle genauso wie für Frauen, wie in diesem Fall.
Schutz für Snowden in Europa. Über Monate haben sich Abgeordnete im Europaparlament für einen Schutz des NSA-Whistleblowers Edward Snowden ausgesprochen. In der aktuellen Resolution des Innenausschusses im Europaparlament ist von umfassendem Schutz oder gar Asyl in Europa kaum mehr die Rede. Zumindest eine Schutzforderung könnte der Änderungsantrag 182 stellen, in dem es heißt, das Parlament fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, Strafanzeigen gegen Edward Snowden, wenn es sie gibt, fallen zu lassen und ihm Schutz vor Verfolgung, Auslieferung oder Urteilssprüchen durch Drittparteien anzubieten, in Anerkennung seines Statuts als Whistleblower und internationaler Verteidiger von Menschenrechten. Die konservativen Mitglieder des Ausschusses lehnen den Änderungsantrag 182 ab. Grüne, Linke und Liberale haben angekündigt, dafür zu stimmen. Damit hängt das Ergebnis vom Abstimmungsverhalten der Sozialdemokraten ab. Heute Nachmittag werden die Mitglieder des Ausschusses über die Resolution abstimmen. Gescheiterter Anschlag auf Mercedes-Benz in Griechenland. Nur Stunden nachdem eine Guerilla-Organisation sich zu den Anschlägen auf die deutsche Botschaft in Athen bekannt hatte, wurde eine Rakete auf das Mercedes-Benz-Hauptquartier in Athen abgeschossen. Die Rakete verfehlte ihr Ziel und landete auf einem nahegelegenen Acker. Der Anschlag hätte großen Schaden anrichten können, wenn die Rakete in einem der nahegelegenen Wohnhäuser eingeschlagen wäre, anstatt auf dem freien Feld zu landen. Die Guerilla-Organisation veröffentlichte ein Bekennerschreiben, in dem sie sich als Akteure im Krieg gibt der deutschen Kapitalismusmaschine beschreiben. Mit den Aktionen wollen sie sich für den Selbstmord von Dimitris Christolas rächen. Christolas hatte sich im April 2012 das Leben genommen und in seinem Abschiedsbrief die Finanzkrise als Ursache angegeben. NSA-Affäre für beendet erklärt. Nein, Pofalla ist nicht zurück. Diesmal ist François Hollande zielsicher in das Fettnäpfchen getreten und hat bei seinem Staatsbesuch in den USA die NSA-Späheraffäre für beendet erklärt. Hollande und Obama hätten in Bezug auf die Snowden-Enthüllungen einige Sachen geklärt und das gegenseitige Vertrauen sei wieder hergestellt. Beide wollen die Geheimdienstkrise hinter sich lassen und gemeinsam Terroristen jagen gehen. Ob auch Hollande eine schriftliche Bestätigung über das Ende der NSA-Affäre erhalten habe, ließ er leider offen. Gabriel hält an EEG-Befreiung für Industrie fest. Nicht nur aus der Bevölkerung gibt es massiven Druck auf die Regierung, damit diese die Stromgeschenke an die Industrie aufhebt. Unter anderem aufgrund der Ausnahmen beim Erneuerbaren Energiegesetz für industrielle Großbetriebe steigen die Stromkosten der Privathaushalte und des Kleingewerbes jedes Jahr. Auch die EU-Kommission hatte im Dezember ein Verfahren gegen Deutschland eingeleitet, weil sie in den Stromgeschenken eine unerlaubte Förderung deutscher Betriebe sieht. Wirtschaftsminister Gabriel zeigt sich sowohl von Kommission als auch von Wählerinnenwünschen unbeeindruckt und verteidigt die Steuergeschenke an die Industrie, die im Jahr 2014 sage und schreibe 5,1 Milliarden Euro betragen werden. Diese Zahl wurde gestern vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bekannt gegeben. Und das waren die Fokus Europa Nachrichten für den heutigen 12. Februar in der Ausgabe von 12.30 Uhr.
Tel un esclave qui broie du noir, une pomme qui se prend pour une poire, le père Fouras qui perd la mémoire, un mec normal exposé dans une foire. Je mange le pâté par les racines, je m'en fous de la vie, mon crayon a mauvaise mine. Je m'en fous de la vie, crayon à mauvaise mine. Mmh. par les racines. Je m'en fous de la vie, mon crayon a mauvaise mine.
Shusha. 20.000 Kriegsflüchtlinge aus Libyen haben das tunesische Wüstencamp durchlaufen. Letzten Sommer wurde es geschlossen. Trotzdem leben dort noch viele Geflüchtete ohne Wasserversorgung und Strom. Ende Januar war eine kleine Delegation in Tunesien, um sich ein Bild über die jetzige Situation zu verschaffen, auch über die sogenannten Integrationsprogramme für die Geflüchteten. Luca sprach mit einer Teilnehmerin der Delegationsreise.
Ich bin Conny vom Flüchtlingsrat Hamburg und von Africa Europe Interact. Und die Vorgeschichte dieser Reise ist eigentlich, dass wir ja versucht haben, auch hier in Deutschland nochmal durchzusetzen, dass mehr Flüchtlinge aus Shusha, die halt dort immer noch ausharren, nach Deutschland aufgenommen werden. Und deswegen halt auch Aktionen bei der Innenministerkonferenz Anfang Dezember in Osnabrück stattgefunden haben. Parallel eben auch zu Briefaktionen und zu einer kleinen Aktion vor der deutschen Botschaft in Tunis. Und also das Ergebnis war leider einerseits zwar positiv, dass halt dieses sogenannte Resettlement-Programm, mit dem ja auch schon 201 Flüchtlinge aus Shusha aufgenommen wurden 2012, dass dieses Resettlement-Programm verlängert wurde von der Innenministerkonferenz und auch ausgeweitet, aber halt jetzt nicht speziell für Flüchtlinge aus Tunesien, sondern das betont wurde, also Vorrang haben eigentlich andere aus Irak, Syrien und so weiter und dass halt die Shusha-Flüchtlinge da nicht explizit erwähnt wurden, trotz unserem Druck und trotz unserer Briefaktion. Und ein Argument war halt, dass von UNHCR ja gar kein Bedarf geäußert wurde, nochmal Flüchtlinge aus Tunesien aufzunehmen, weil dort ja jetzt eine lokale Integration läuft, also ein Programm, mit dem eben die übrig gebliebenen Flüchtlinge lokal angesiedelt und in Beschäftigung und so weiter gebracht werden sollen. Und wir haben dann halt überlegt, das müssten wir uns mal genauer angucken, um halt auch gegebenenfalls zu widerlegen, dass dieses Programm jetzt eine wirkliche Alternative zu der Aufnahme in einem sicheren Land, zum Beispiel Europas, ist. Und wir haben dann relativ kurzfristig entschieden, also vor allem Miriam von der Stiftung DO, Miki, eine Frau, die auch im September mit war, wir drei aus Deutschland dorthin zu reisen und haben dann Imad, einen der anerkannten Flüchtlinge von dem Sit-In in Tunis, das halt immer noch läuft von 15 bis 20 anerkannten Flüchtlingen vom UNHCR-Büro dort in Tunis, gefragt, ob er mitkommt mit uns in den Süden, in die Städte des Südens, wo halt diese lokale Integration läuft und auch in Shusha-Camp. Und dann hat sich halt noch angeschlossen Sirin von der Gruppe Artikel 13, mit denen wir halt in Tunesien auch zusammenarbeiten. Also wir waren sozusagen eine sehr gemischte und sehr kleine Delegation und haben eben einerseits Gespräche mit UNHCR und NGOs geführt und zum anderen halt mit ganz vielen Flüchtlingen. Also die Gespräche mit UNHCR und NGOs hat zum Teil eben nur Miriam geführt im Namen der Stiftung DO. Da ging es uns vor allem halt darum, deren Argumentation zu hören und Informationen zu bekommen, die wir dann halt zusammenstellen und bewerten wollen oder wollten. Und mit den Flüchtlingen wollten wir halt dann die Realität dieser Maßnahmen erkunden und auch ihre Realität im Camp Shusha.
Und wie viele Menschen sind jetzt noch in Shusha und wie sieht ihre Realität aus?
Tja, das fragen ganz viele, wie viele eigentlich noch in Shusha sind. Also wir waren halt einen Nachmittag dort und allein bei unseren Treffen, also bei den abgelehnten Flüchtlingen, waren an die 30 Leute, wobei halt viele der abgelehnten Flüchtlinge gar nicht ständig im Camp sind, sondern versuchen halt irgendwo in der Umgebung Jobs zu finden, um sich irgendwie über Wasser halten zu können. Viele stehen auch an der Straße und versuchen irgendwie Wasser und Nahrung dort zu sammeln. Aber wir denken, dass es auch so wechselnd, je nachdem, mindestens noch 100 oder auch mehr sind, die sich noch in Shusha aufhalten. Also insgesamt heißt es, es gibt noch 260 abgelehnte Flüchtlinge aus Shusha, die sich irgendwo in dieser Gegend oder inzwischen auch in Libyen oder auf Booten oder sonst wo befinden. Und im Juni ist das Lager geschlossen worden und schon vorher, also schon eine ganze Zeit vorher, wurde das Camp eben in zwei Teile getrennt, die Abgelehnten und die Anerkannten. Und bei den Anerkannten hatten wir ein Treffen mit 80 bis 90 Leuten. Also das waren ganz, ganz viele, von denen halt auch nicht alle permanent im Camp mehr wohnen, sondern manche eben inzwischen Wohnungen in den Städten der Umgebung haben und dann halt pendeln und mal dort übernachten, mal im Camp übernachten. Aber wir hatten den Eindruck, dass halt im Camp vor allem permanent noch wohnen Frauen, Kinder und alte Leute. Also die Mehrheit unseres Treffens mit den Anerkannten waren Frauen und kleine Kinder. Und wir haben halt auch mit ganz vielen älteren Männern und Frauen geredet dort, die halt nicht in der Lage sind, jetzt irgendwie sich irgendwo anders Arbeit zu suchen. Und die zum Teil auch eben diese lokale Integration gar nicht erst angefangen haben oder die sie abgebrochen haben. Die anderen, die wir getroffen haben, sind eben Flüchtlinge, die inzwischen in Benghadan oder in Medellin, das sind zwei der drei Städte im Süden, wo dieses Programm gestartet wurde, läuft.
Und wie sieht das Programm jetzt aus?
Ja, das Programm besteht halt aus mehreren Elementen. Also zum einen soll es halt sozusagen Ausbildungskurse beinhalten. Also das Ziel ist halt, die Leute sozusagen zu integrieren, also ihnen halt zum einen Wohnungen zu ermöglichen in den Städten des Südens, also Benghadan, Medellin und Sarsis, wobei sich herausstellt, dass es in Medellin halt noch viel, viel schwieriger ist, weil dort, oder auch in Sarsis, weil dort niemand überhaupt was von Flüchtlingen weiß und die Ablehnung, oder man kann eigentlich auch sagen, der Rassismus noch viel, viel größer ist. Also dort halt ihnen Häuser oder Wohnungen zu suchen, wobei die Flüchtlinge das meistens selber machen mussten und die Mieten eigentlich auch viel zu hoch sind. Das kennt man von hier ja auch, dass halt Leuten, die Migrantinnen oder Flüchtlinge sind, die Mieten besonders hoch gesetzt werden. Und dann sollten sie halt so ein Startbudget bekommen, mit denen sie sich halt die nötigen Möbel und so weiter kaufen. Also das waren 1.500 tunesische Dinar, ungefähr 750 Euro als Startgeld. Viele haben halt auch nur dieses Startgeld genommen und planen eher damit dann irgendwann was anderes zu machen, sich zum Beispiel eine Bootsüberfahrt damit zu bezahlen. Aber ein Teil hat das halt gemacht, hat sich dann irgendwelche Wohnungen angemietet und sie bekommen eben bis jetzt noch 120 Dinar, also 60 Euro, beziehungsweise je nach Familiengröße ein bisschen mehr, so für das tägliche Überleben und können dann halt an irgendwelchen Berufsbildungskursen in verschiedenen Bereichen, also Nähen, Elektro und noch ein paar andere Sachen, Autoreparatur angeblich auch teilnehmen, die aber nur von ganz wenigen eigentlich besucht werden. Und es gibt dann halt auch parallel dazu noch ein paar Sprachkurse, die zum Teil eben auch für Kinder gedacht sind, damit sie eben in der Schule überhaupt was verstehen. Und das ist halt das weitere Element, dass halt die Kinder unterstützt werden sollen, in die Schulen in Tunesien zu gehen, um halt jetzt nicht völlig raus zu sein. Und dann gibt es halt noch sogenannte einkommensschaffende Aktivitäten. Sie können eben sich ein sogenanntes Toolkit können sie bekommen, zum Beispiel halt eine Ausstattung, um einen Friseursalon oder ein Restaurant oder sowas zu eröffnen. Das haben auch nur ganz wenige gemacht. Ist auch schwierig, weil sie alle eben noch keinen Rechtsstatus haben. Also das muss man vielleicht nochmal betonen. Das ganze Programm basiert eigentlich darauf, dass die Flüchtlinge eine Residenzkarte, also eine Aufenthaltserlaubnis für Tunesien hätten bekommen sollen. Aber das hat bis jetzt noch keiner von ihnen bekommen, weil es eben noch kein entsprechendes Gesetz gibt und die ganze Gesetzgebung in Tunesien bisher stockt aufgrund der jetzt ja erst verabschiedeten neuen Verfassung und der neuen Regierung. Deswegen ist es halt auch schwierig, jetzt da zum Beispiel sich selbstständig zu machen. Das geht nur, wenn man einen tunesischen Partner hat und dann bekommt man halt so ein Toolkit oder bekommt so ein Mikroprojekt finanziert. Oder man muss halt dann nach diesem Kurs oder auch schon vorher versuchen, Arbeit zu finden, was halt auch total schwierig ist in Tunesien, weil zum einen die Arbeitslosigkeit sowieso sehr hoch ist und natürlich dann die Konkurrenz zu den einheimischen Arbeitskräften noch viel höher ist. Also uns wurde gesagt, dass es schon ein großes Interesse an den Flüchtlingen aus Libyen gibt, weil viele dort ja auch sehr qualifiziert oder sehr hart gearbeitet haben und bekannt sind als gute Arbeitskräfte und deswegen auch schon Arbeitgeber sie gerne hätten, aber aufgrund des fehlenden rechtlichen Statuses können sie nicht offiziell Arbeitsverträge unterschreiben und können sich halt nur an so einen Tagelöhnerstrich hinstellen, an so eine Kreuzung, wo eben jeden Tag irgendwelche Leute eingesammelt werden. Und dort gab es schon heftige Auseinandersetzungen halt mit tunesischen Leuten, die mit denen sie da um solche Jobs dann konkurrieren und eben billiger sind als die. Das ist auch ein ganz großes Problem.
Les papillons qui volent dans le ciel nous disent bonjour. Car ils sont bien élevés, ils côtoient des abeilles, pas des vautours. Mais on ne les comprend pas, ils parlent leur langage, pas le français, car ils ne sont jamais allés à l'école à cause de leur peur des sarcophages qu'il y a dans les lits du soir pour étudier. Alors ils volent dans les airs, les papillons, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, les papillons. Volent dans les airs, les papillons. Les papillons. Les chenilles les envient car elles sont vertes et moches. Elles préfèrent jouer au Monopoly et acheter la plus fauche. Les chenilles les envient car elles sont vertes et moches. Elles préfèrent jouer au Monopoly et acheter la plus
foche.
Les papillons.
Am gestrigen Dienstag konnten sich die EU-Agrarminister über den Vorschlag der Kommission, die gentechnisch veränderte Maissorte 1507 für kommerziellen Anbau in der EU zuzulassen, zu keiner Entscheidung durchringen. Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten hatten gegen diese Zulassung gestimmt, aber für die notwendige qualifizierte Mehrheit hatte es nicht gereicht. Deutschland hatte bei dieser Nichtentscheidung aktiv mitgewirkt, indem sich das bevölkerungsreichste Land der EU enthielt. Nach dieser Nichtentscheidung des EU-Rats und gegen eine Mehrheit im EU-Parlament wird die Europäische Kommission aller Wahrscheinlichkeit nach die Maissorte 1507 für den kommerziellen Anbau zulassen. Konrad unterhält sich mit Axel Mayer vom BUND Südlicher Oberrhein über die letzten Möglichkeiten, die den Mitgliedstaaten und den BürgerInnen noch gegen den Anbau von gentechnisch verändertem Mais zustehen.
Die großen Konzerne, insbesondere die amerikanischen Konzerne, haben ein massives Interesse daran, den Genmais weltweit zu verbreiten und mehr Geld zu verdienen. Und auf diesem Weg sind sie jetzt wieder ein kleiner Schritt vorangekommen. Da gab es ja viele, viele andere Schritte vorher. Ich denke an den Genmaisversuch in Bucking, wo gentechnisch veränderter Mais ausgebracht werden sollte vor über 15 Jahren, wo es eine Ackerbesetzung gab, zweimal. Wir erleben am Oberrhein immer wieder, wie gentechnisch verunreinigtes Saatgut durch Zufall auf den Markt kommt. Das heißt also einfach, die Genkonzerne haben ein massives Interesse, ihre Interessen durchzusetzen. Und jetzt versuchen sie das auf der EU-Schiene und da sind sie einen Schritt weitergekommen.
Das Europaparlament hat sich ja gegen Genmais ausgesprochen und jetzt scheinen sie einen Schritt weitergekommen zu sein. Wer hat denn jetzt hier dazu gegriffen?
Im Prinzip gab es jetzt eine Abstimmung, wo die EU-Mitgliedstaaten abgestimmt haben und bei diesen Mitgliedstaaten waren 19 von 28 EU-Mitgliedern waren gegen diesen Genmais von Pioneer, gegen diesen Genmais 1507, den man vermutlich in Zukunft Genmais GroKo nennen könnte, weil die große Koalition, Frau Merkel, Herr Gabriel und Herr Seehofer, haben sich mal wieder heftig blamiert und sind vor der Macht der amerikanischen Genkonzerne eingeknickt. Deutschland hat sich als großes Land enthalten. Bei dieser Abstimmung zählen die Länder nach Größe, nach Mitglied, nach Einwohnerinnenzahlen. Das heißt also, ein kleines Land zählt wenig, die großen Länder zählen viel. Und da war es einfach so, dass sich Deutschland enthalten hat. Und deswegen wird jetzt, obwohl die Mehrzahl der europäischen Staaten dagegen ist, wird vermutlich die Kommission, die generell sehr industriefreundlich ist, wird vermutlich diesem Genmais von Pioneer zustimmen.
Dass man nach der Größe abstimmt, ist ja schon irgendwie okay. Aber wenn ich mal hier denke, ist in Deutschland ein großes Land und wir sind doch eigentlich relativ grün. Was steht denn da im Koalitionsvertrag drin?
Also im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot steht, ich zitiere, wir erkennen die Vorbehalte des Großteils der Bevölkerung gegenüber der grünen Gentechnik an. Also das steht da drin. Klingt nett, ist relativ unverbindlich und was es konkret bedeutet, hat man jetzt gesehen. Man enthält sich und ich halte es für sehr peinlich, also gerade auch für die SPD.
Das heißt, Deutschland nicht führend, sondern Deutschland sitzt dabei und schaut zu und die ganze Sache läuft auf Genmais irgendwie hinaus.
Wir werden in Deutschland immer noch Hindernisse haben, aber der Weg wird nach und nach geebnet. Und das wird natürlich durch dieses Freihandelsabkommen, das gerade aktuell verhandelt wird, wird sich diese Situation noch verschärfen. Das heißt, im Moment haben wir das, dass die Bundesregierung eingeknickt ist von den Konzerninteressen. In Zukunft wird dieses Freihandelsabkommen dazu führen, dass wir Genmais auf unseren Tellern finden und dass die Macht dieser Konzerne noch größer und ausgeprägter wird.
In Zukunft, das ist ein schleichender Prozess. Aber welche Schritte müssen jetzt noch gemacht werden? Das heißt, wie viele Türen müssen noch geöffnet werden, dass der Genmais tatsächlich eingeführt werden kann?
Also auf der europäischen Ebene gibt es jetzt eine Abstimmung, auf der höchsten Ebene nochmal. Die Kommissare werden abstimmen und da ist davon auszugehen, dass die generell sehr industriefreundlich sind. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns vor Ort wehren als Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich denke an diesen Genmais in Buckingen und erstaunlicherweise ist es sogar so, dass wir auch die ganzen konventionellen Landwirte auf unserer Seite haben. Noch vor 15 Jahren, als es um diesen Konflikt um den Buckinger Genmais ging, da waren sicher 100% der Biolandwirte auf unserer Seite und vielleicht 20% der konventionellen. Zwischenzeitlich finden das alle, auch die konventionellen Landwirte, gut, dass wir hier gentechnikfrei sind. Das heißt, wir haben durch diese Ackerbesetzung verhindert, dass sich Pollen aussät, dass Nachbarfelder auch gentechnisch verändert sind. Der Oberrhein ist gentechnikfrei und im Moment sieht es so aus, dass auf dem Weltmarkt der Mais vom Oberrhein, der gentechnikfreie Mais, zu einem teureren Preis verkauft werden kann, als der gentechnisch manipulierte.
Die Länder können ja auch einige Sachen selber entscheiden. Was könnten die Länder noch entscheiden, wenn die EU entscheidet, hier Genmais darf rein?
Das kann ich im Moment nicht beurteilen. Also gestern war es ja so, dass diese Ausrede von der Großen Koalition kam. Wir haben uns jetzt enthalten auf der europäischen Ebene, aber in Deutschland werden wir das nicht zulassen. Da muss man einfach sehen, ob diese europäischen Regeln dafür tatsächlich auch ausreichen. Also ob man innerhalb von Europa dann tatsächlich das auch durchsetzen kann. Was wir im Moment haben, sind relativ große Abstandsregeln. Das heißt, wenn man ein Genmaisfeld hat, braucht man relativ große Abstände zum Nachbarn. Das wird ein Weg sein, auf dem man weiter vorgehen kann. Aber wie gesagt, die Regierung hat sich heftig blamiert. Was ich spannend finde, ist, dass ja auch der Großteil der Bevölkerung gegen Gentechnik ist. Also 4/5 der Bevölkerung sind dagegen. Das heißt also nicht nur die Wählerinnen und Wähler von der SPD, sondern auch ein Großteil des wertkonservativen Teils der CDU und der CSU ist dagegen. Und im Prinzip haben sich die Parteien auch gegen ihre Wähler und Wählerinnen ausgesprochen.
Das heißt, wir haben noch ein Türchen zu öffnen und dann wird's ernst.
Aber wir werden uns wehren und wir haben uns am Oberrhein erfolgreich gewehrt. Und ich denke, man muss natürlich auch politischen Druck machen. Und was ich besonders peinlich finde eigentlich ist, dass ich Europäer bin und mich für einen Europäer halte und dass ich aber immer wieder eine Europäische Union erlebe, die nicht die Interessen der Menschen vertritt, sondern die Interessen der Konzerne.
Soweit Axel Mayer vom BUND Südlicher Oberrhein im Interview mit Konrad. Somit kommen wir auch zum Ende des heutigen Fokus Europa Magazins in der Ausgabe vom Mittwoch, den 12. Februar. Die GEMA-freie Musik kam heute von der Band Le Patates Carnivores. Am Mikrofon und verantwortlich für die heutige Sendung war Mathieu.
Dans ton pavillon de banlieue de Paris, dans une cité tout près de Neuilly, quand la nuit tombe, que vient le soir, tu dresses ton aile à l'âge de canard. Tu les trouves si beaux, traversant les cerceaux, mais c'est une mauvaise idée.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.